Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 und 2 der Sure 4, Nisa.
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى طيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم.
Und nun zur sinngemäßen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Ihr Menschen, seid ehrfürchtig eurem Herrn gegenüber, ihm, der euch alle aus einem Wesen erschuf, der aus diesem ihm auch die Gefährtin schuf und aus diesen beiden Männer und Frauen hervorgehen ließ und sie auf Erden verstreute. Seid ehrfürchtig Gott gegenüber, in dessen Namen ihr einander um etwas bitten möget und vermeidet es, mit euren Verwandten zu brechen. Gott achtet auf euch und gebt den Weisen, was ihnen gehört. Tauscht ihre Habe nicht mit der minderen von euch selber aus und macht euch ihre Habe zusammengebracht mit der euren nicht zunutze, denn das ist großer Frevel.
Thank you. Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 4. November 2023, gleich dem 13. Obon 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Die Gefahr, das kulturelle Erbe der Muslime in Indien zu verlieren«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsident Raisi: Der 13. Aban ist eines der Beispiele und Manifestationen des iranischen Volkes gegen Arroganz. Iran: Wächterrat gibt Erklärung zum Anti-Arroganz-Tag ab. Außenminister Irans und Großbritanniens erörtern Entwicklungen in Gaza. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Raisi: Der 13. Aban ist eines der Beispiele und Manifestationen des iranischen Volkes gegen Arroganz. Präsident der Islamischen Republik Iran hat den 13. Aban im iranischen Sonnenjahr, 4. November, als eines der Beispiele und Manifestationen des iranischen Volkes bezeichnet. In einer Rede am zweiten Tag seines Kurdistan-Besuches in der Stadt Bane sagte Ebrahim Raisi, Präsident der Islamischen Republik Iran, vor einer großen Menschenmenge: Der 13. Aban erinnert an den Mut, die Tapferkeit und an Bewusstsein unserer Studenten und Studentinnen und Schüler und Schülerinnen über den Feind sowie an Imam Khomeini als Fahnenträger für das Erwachen des Volkes, für die Herrschaft der Wahrheit und für das Entfernen der Maske der Heuchelei. Dabei würdigte Raisi den Widerstand der Menschen in der iranischen Kurdenregion und Märtyrer dieser Region und erklärte: Im Laufe der Geschichte standen sich immer zwei Strömungen Recht und Unrecht einander gegenüber. Wie schon auch wir während unseres Kampfes und nach dem Sieg der Islamischen Revolution Zeuge der Konfrontation von Arroganz und Unrecht gegen Recht, Gerechtigkeit gegen Arroganz waren. Sie, die Menschen in Bane, erinnern sich daran, wie das globale Arroganzsystem ihr Volk durch die Baas- und Saddam-Regime bombardiert hat, fügte der Präsident der Islamischen Republik Iran hinzu. Wenn die gestrigen von den US-Amerikanern und einigen europäischen Ländern befehligten und von Saddam Hussein ausgeführten Verbrechen und 75 Jahre Unterdrückung und Aggression des zionistischen Regimes getadelt und vor einem fairen Gericht verhandelt worden wären, wären wir heute nicht Zeuge der Wiederholung dieser Verbrechen in den palästinensischen Gebieten sowie der Tötung von rund 4000 Kindern gewesen. Ich bin aber sicher, dass in diesem Kampf zwischen Recht und Unrecht der Sieg der Front des Rechts gehört, fügte er hinzu. Abschließend wies Raisi auf die Notwendigkeit hin, die Kapazitäten des Landes zu nutzen und erklärte: Unsere Jugendlichen konnten in verschiedenen Bereichen wie Wissenschaft und Technologie, Sport und fortschrittliche Industrien Großes erreichen, aber es gibt immer noch viel Spielraum und Kapazität für Arbeit. Anstrengung sei angesagt. Iran, Wächterrat gibt Erklärung zum Anti-Arroganz-Tag ab. Wächterrat der Verfassung der Islamischen Republik Iran hat heute eine Erklärung zum Anti-Arroganz-Tag herausgegeben. Darin erinnerte der Rat an den Jahrestag der Besatzung des US-amerikanischen Spionagedienstes, US-Botschaft und den Schülertag. Das große iranische Volk unter der Leitung und Führung von Imam Khomeini sei eine riesige Bewegung gewesen, um die Kolonialisierung der iranischen Nation und anderer Nationen durch die arroganten Mächte, insbesondere die USA, zu beenden, das zu einem Vorbild für die muslimischen und freien Nationen der Welt geworden sei. Am 4. November 1980 stürmten etwa 400 Iraner die amerikanische Botschaft in Teheran und nahmen Dutzende, die sie für Spionen hielten, fest. In dieser Erklärung hieß es, die Dokumente und Belege, die in diesem Ort sichergestellt wurden, zeigten auch klar, dass die US-Botschaft sowohl vor als auch nach der Revolution ein Spionagedienst war, um der Unabhängigkeit und den Volksbewegungen Irans entgegenzuwirken. Daher wurde der 13. Aban 1358 im iranischen Kalender zum Ausgangspunkt für das Scheitern der arroganten Hegemonie der USA. Und von diesem Datum an entwickelte sich die Situation für Washington und die Arroganz anders. Heute fanden Gedenkzeremonien zum 13. Aban in ganz Iran statt. Außenminister Irans und Großbritanniens erörtern Entwicklungen in Gaza. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian und sein britischer Amtskollege James Cleverly haben bei einem Telefongespräch über die Entwicklungen in Gaza und einige bilaterale Fragen diskutiert. Bei diesem Telefongespräch empfahl Amir Abdollahian der britischen Regierung, die Entwicklungen in der Region realistisch zu betrachten. Die Bevölkerung des besetzten Landes habe aus völkerrechtlicher Sicht das Recht auf legitime Verteidigung, sagte der iranische Außenminister. Er fügte hinzu, bei jedem Ansatz sollte man sich darüber im Klaren sein, dass die Wurzel der palästinensischen Krise auf die Besatzung durch das israelische Regime zurückgeht. Chefdiplomat der Islamischen Republik Iran betonte dabei, im Rahmen der Grundsätze des Völkerrechts sollte bei jedem Krieg auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit berücksichtigt werden. In dieser Hinsicht sei das Massaker an mehr als 9000 palästinensischen Zivilisten ein Akt der Rache und des Völkermords, den auch das zionistische Regime offen erklärt habe, der in keiner Weise akzeptabel sei, betonte Amir Abdollahian. Der Völkermord des israelischen Regimes in Gaza sollte sofort gestoppt werden und humanitäre Hilfe sollte in großem Umfang nach Gaza geleistet werden, forderte er. Amir Abdollahian bezeichnete die breite Unterstützung der US-Regierung für Tel Aviv als Ursache für die zunehmende Intensität des Krieges in dieser Region und erklärte als Antwort, Widerstandskräfte in der Region nehmen keine Befehle von Iran entgegen, sondern treffen Entscheidungen auf der Grundlage von Erwägungen und Bedingungen sowie im Einklang mit der nationalen Sicherheit ihres Landes und der Sicherheit der Region. Bei diesem Telefongespräch erläuterte der britische Außenminister den Standpunkt seiner Regierung gegenüber den Ereignissen in den Palästinensergebieten, wies dann auf die historischen Beziehungen zwischen Teheran und London hin und rief Teheran dazu auf, alles zu unternehmen, um eine Ausweitung des gegenwärtigen Krieges zu verhindern. Hisbollah-Generalsekretär hält eine Ausweitung des Krieges zwischen Israelis und Palästinensern für möglich. Erstmals seit dem Kriegsausbruch am 7. Oktober hat der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah am Freitagnachmittag eine Rede zu den aktuellen Entwicklungen im Krieg zwischen Israelis und Palästinensern gehalten. Sayed Hassan Nasrallah erklärte, es besteht die Möglichkeit, dass sich der Krieg von der libanesischen Front aus ausweitet und diese Schlacht zu einer großen und weitreichenden Schlacht wird, und das ist eine reale Möglichkeit. Die Widerstandsoperation im Süden sagt dem Feind, dass er eine historische Torheit begehen wird, wenn er an eine Präventivoperation denkt. Die Widerstandsoperation im Süden sei die wahre Interpretation der praktischen Solidarität mit Gaza und der Verringerung des Drucks auf die Menschen in Gaza, fügte Nasrallah hinzu. An die Adresse der US-Amerikaner sagte Nasrallah, es hat keinen Sinn, uns und die Widerstandsgruppen in der Region zu bedrohen und einzuschüchtern. Ihr Flugzeugträger hat uns niemals Angst eingejagt und wir haben die richtigen Werkzeuge für den Umgang mit diesem vorbereitet. Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah erklärte, diejenigen, die sie Anfang der 80er Jahre besiegt haben, sind noch am Leben und ihre Kinder und Enkel sind bei ihnen. Er fuhr fort, Wir warnen die zionistischen Feinde davor, Zivilisten anzugreifen. Nasrallah wandte sich ein weiteres Mal an die Amerikaner und sagte, sie können die Aggression gegen Gaza stoppen, denn dies ist ihr Krieg und diejenigen, die einen regionalen Krieg verhindern wollen, sollten einschreiten, um die Aggression gegen Gaza zu stoppen. Er fuhr fort, was in Gaza vor sich geht, zeigt die barbarische Natur des zionistischen Regimes, das es in dieser Gegend getan hat. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 13 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 8 Grad, Mashhad 14 Grad, Isfahan 12 Grad, Shiraz 14 Grad und Bandar Abbas 27 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamid Zamani mit dem Titel Sepidar, das heißt Pappel.
O Eschki, qisse shuru mishe, unja katre yas mipiche. من مردمی رو میشناسم که دنیا کنار عشقشون هیچه آتش بشان تو قلب مرداشه کوهن که سر به زیر و آرومن رشت کوهایی رو میشناسم که از ته دنیا معلومم مشق شهادت میکنم مردای این خاک از روی دست و بازوی سقا بی سر سوخته تو خون آتیش هر جایی خونه چراغ روشنی هست هیشکی ندیده قبل این مردم سپیدار شال دلیری و سلحشوری ببنده این جنگل افرا برخوردن میون خون بخنده جنگ و خون به پا میشه کل قبیله کوه میپوشن هر مرد همسنگ دنا میشه وقتی برای عشق میجنگن رنگ سفر میگیره دنیاشون با موج و طوفان هم قسم میشن پای قسم
خلفشان گشو مشخ شهادت میکنن مردای این خاک از روی دست و بازوی سقای بیدست یه نخل بی سر سوخته تو خون آتیش هر جای این خونه چراغ روشنی هست هیشکی ندیده قبل این مردم سپیدان شال دلیری و سلح شوری ببنده این جنگل افرای عمر نزد کرده وقت تبر خوردن میونه خون بخنده از ریچه توی شهر پیچیده باباد از آزادگی گفته وقتی که فتح عشق نزدیکه پرچم به دست باد میافته هر جای که عاشق بشه اونجا بازار جنگ و عشق و خون میشه عطر گلای یاس میپیچه اونجا کلاله واژگون میشه اونجا کلاله واژگون میشه
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe So wird gesagt. Bleiben Sie dran.
Wird gesagt.
Liebe Hörerfreunde, wir beginnen mit einer Fabel aus der persischen Literatur. Ein schlauer Fuchs lebte mit einem Löwen zusammen. Dieser Fuchs war ein Faulpelz und ernährte sich von den Resten der Beute, die der Löwe liegen ließ. Doch eines Tages wurde der Löwe krank. Der Fuchs geriet in Sorge und fragte, »Herr Löwe, gibt es kein Heilmittel für Ihre Krankheit?« Der Löwe sagte gequält, »Doch, ich habe gehört, dass Esels Ohren und Esels Hirn gegen diese Krankheit helfen.« Da bot sich der Fuchs an, einen Esel zu besorgen. Er dachte, wenn der Löwe sich erholt, kann er ja wieder auf die Jagd gehen und ich brauche mir wieder keine Mühe zu geben. Der Fuchs machte sich auf den Weg zur Quelle, denn dort hatte er schon öfters einen Esel gesehen und tatsächlich, auch diesmal stand dort ein Esel. Er grüßte freundlich und sagte, »Hey, lieber Esel, du siehst müde aus.« Der Esel jahrte, »Das bin ich auch. Wie lange soll ich noch diese schwere Lasten tragen? Mein Besitzer lässt mich richtig schuften. Da sagte der Fuchs, warum läufst du ihm nicht einfach davon? Ach, sagte er Esel, wohin denn? Uns Esel erwartet doch überall das gleiche Schicksal. Der Fuchs versprach, nein, wenn du mit mir kommst, wirst du es sehr gut haben. Ich bringe dich an einen Ort, wo du es bequem hast und nur noch an Schlafen und Essen denken brauchst. Der Esel dachte, das muss ja ein paradiesischer Ort sein, so nahm er das Angebot an. Unterwegs dachte der Esel an das paradiesische Leben, das ihn erwartete, und der Fuchs daran, dass der Löwe den Esel zerfleischen und auch für ihn noch viel überlassen wird. Schließlich gelangte sie an den Ort, wo der Löwe schon ungeduldig wartete. Der Löwe hatte einen Teufelshunger. Kaum hatte er den Esel erblickt, stürzte er sich auf ihn und schlug ihm seine Krallen in den Rücken. Der arme Esel fiel aus allen Wolken, riss sich los und rannte so schnell er konnte davon. Der Fuchs schimpfte mit dem Löwen. »Warum hast du diese gute Beute laufen lassen? Du bist sehr schwach geworden. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich bei dir bleibe.« Der Löwe war nicht weniger verärgert und zudem beschämt. Er sagte, »Weißt du, ich bin sehr schwach, aber wenn du den Esel zurückholst, werde ich ihm den Garaus machen. Das Fleisch bekommst du und ich werde seine Ohren und das Hirn essen.« Der Fuchs war einverstanden, obwohl er nicht wusste, wie er das Vertrauen des Esels zurückgewinnen sollte. Als der Esel mit seinem blutigen Rücken den Fuchs erblickte, rief er ihm entgegen, »Du hast mich an einen Ort gebracht, der schlimmer als die Hölle ist, von wegen Paradies.« Doch der Fuchs meinte, »Lieber Esel, der Löwe hat dich doch nur zur Begrüßung umarmen wollen. Nun sitzt er schluchzend da und bereut es, dass er dich bei seiner heftigen Begrüßung verletzt hat.« Der Esel war naiv, und auch diesmal fiel er wieder auf das Gerede des Fuchses rein und folgte ihm. Kaum sah ihn der Löwe von Weitem, kam er wieder herbeigelaufen. Der Esel blieb stehen und dachte, dass der Löwe ihn wieder herzlich willkommen heißen will, doch da hatte ihn der Löwe schon überwältigt und getötet. Der König des Dschungels sagte zum Fuchs, »Nun will ich mir erst die Schnauze und die Pfoten waschen. Man muss nämlich die Eselsohren und das Eselshirn mit sauberen Tatzen anfassen, wenn man gesund werden will.« Als der Löwe weggetrottet war, machte sich der Fuchs sofort heißhungrig über den Kadaver her. Schließlich fraß er sogar die Ohren und das Hirn auf. Dann legte er sich in den Schatten. Der Löwe, der hungrig zurückgekehrt war, sah den zerfetzten Eselsleib und fragte wütend, wo sind denn die Ohren und das Hirn? Da sagte der Fuchs gelassen, mein lieber Löwe, welches Hirn, welche Ohren denn? Wenn dieser dumme Esel Ohren und Hirn gehabt hätte, wäre er doch nicht zweimal auf mich hereingefallen.
Unser dieswöchiges Sprichwort ist an der Reihe, nämlich Sachme Sabon as Sachme Shamshir Batarast. Ein Jäger streifte durch den Busch auf der Suche nach Beute. Plötzlich sah er erschrocken einen Löwen vor sich. Wie angenagelt blieb er stehen. Da sagte der Löwe, »Hab keine Angst, ich werde dich nicht fressen. Ich möchte, dass wir Freunde werden.
Mein Kind ist krank und muss Vogelfleisch fressen, um wieder gesund zu werden. Ich aber kann mit meinem klobigen Körper keine kleinen Beutetiere jagen. Bring mir jeden Tag einen Vogel und ich werde dir nichts antun, wenn du auf die Jagd gehst. Der Jäger willigte notgedrungen ein, dann nahm er schnell sein Gewehr und eilte davon. Um weiter im Wald jagen zu können, fing er jeden Tag einen Vogel und brachte ihn dem Löwen. Die beiden wurden gute Freunde. Eines Tages wollte der Jäger zusammen mit dem Löwen ein Mahl einnehmen. Diesmal brachte er außer dem Vogel noch ein großes Stück Fleisch mit und briet es über einem Feuer. Dem Löwen gab er einen großen Bissen. Dieser packte das Fleisch gleich mit den Zähnen und begann es zu kauen, obwohl ihm rechts und links der Speichel aus dem Maul tropfte. Da rief der Jäger: »Iss anständig und langsam und lass dir das Wasser nicht aus dem Mund triefen. Du hast wirklich keine guten Manieren.« Da warf ihm der Löwe den Rest des Fleisches vor die Füße und rief: »Nimm dein Gewehr und schlag mir feste mit dem Kolben auf den Kopf.« Der Jäger fragte: »Warum denn das?« Da mahnte der Löwe: »Wenn du es nicht tust, ist es aus mit unserer Freundschaft. Schlag mir auf den Kopf und gehe für 6 Monate fort, oder ich fresse dich auf.« Der Jäger hatte keine andere Wahl. Er versetzte dem Löwen einen mächtigen Schlag auf den Kopf. Beim Anblick der blutigen Wunde rannte er davon. Danach wagte er sich wochenlang nicht mehr in den Wald. Es waren 6 Monate vergangen und unser Jäger hätte gerne den Löwen wiedergesehen. Als er ihn erblickte, ging er zögernd auf ihn zu. Der Löwe rief: »Komm nur näher und sieh, ob die schwere Wunde an meinem Kopf verheilt ist.« Der Jäger inspizierte den Kopf des Löwen genau und stellte fest, dass die Wunde völlig abgeheilt war. »Ja«, klagte der Löwe, »diese Wunde, die sehr tief war, ist abgeheilt. Aber die Wunde in meinem Herzen ist noch nicht gut geworden. Die Wunde nämlich, die du mir mit der Zunge zugefügt hast. Mach bloß, dass du fortkommst, bevor ich mich auf dich gestürzt habe.« Da suchte der Jäger das Weite und ließ sich nie wieder im Wald blicken. Das Sprichwort »Die Wunden der Zunge sind schlimmer als die des Schwertes« benutzt man, um jemanden zu mahnen, Sticheleien und Spott zu unterlassen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Irane Javan, auf Deutsch Junges Iran.
جاویده وطن صبح امیده وطن جلو کن در آسمان همچو مهر جاودان وطن ای هستی من شور و سرمستی من جلو کن در آسمان
همچو مهر جا بدم بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه ی جان و تنم وطنم 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 بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همه ی جان و تنم وطنم 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 همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و نغمه زنان ز سلامت ایران جوان به اصالت ایران کهن ز سلامت ایران جوان صبح امید وطن جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان وطن ای هستی من شور و سرمستی من جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه ی جان و تنم وطنم 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 بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همه ی جان و تنم وطنم 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 همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و نغمه زنان ز سلامت ایران جوان به اصالت ایران کهن ز سلامت ایران جوان بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Die Gefahr, das kulturelle Erbe der Muslime in Indien zu verlieren. Weiterhin guten Empfang. Statistische Schätzungen der indischen Regierung zeigen, dass die muslimische Bevölkerung dieses Landes im Jahr 2023 in nahezu 200 Millionen Menschen, 197 Millionen, erreichen wird, was etwa 15% der Gesamtbevölkerung des Landes entspricht. Aber die Muslime leiden unter einer großen, ungleichen Behandlung in Indien und ein Teil davon ist die Zerstörung ihres kulturellen Erbes. Indien hat eine sehr alte und reiche Geschichte und Kultur, die bis 3000 Jahre vor Christus zurückreicht. Der Name Indien leitet sich von der altpersischen Sprache ab. Er wurde anstelle des Sanskrit-Wortes Sindhu verwendet, der Name des Flusses Indus war. Die hindu-nationalistische Regierung in Delhi glaubt, dass Indien der hinduistischen Religion gehört und haben kürzlich angekündigt, den Namen Indiens in Bharat ändern zu wollen. Bharat ist das heilige Buch der Hindus, und einige Analysten glauben, dass diese Namensänderung darauf abzielt, dem ganzen Land hinduistische Heiligkeit verleihen zu wollen und somit andere Religionen in diesem Land vor größeren Problemen stehen werden. Die Hinduisierung Indiens wird derzeit im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen der Regierungspartei und einigen militanten Bewegungen umgesetzt. Deren Richtlinien zeigen, dass die Diskriminierung von Muslimen auf einer bestimmten Philosophie und einem bestimmten Plan beruht. Eine Philosophie, die davon ausgeht, dass Indien den Hindus gehört und dass Muslime und Christen kein Teil davon sind und keine Wurzeln darin haben. Tatsache ist jedoch, dass die indischen Muslime nicht aus dem Ausland kamen, sondern im Laufe der Geschichte ein großer Teil der Hindus ohne Gewalt oder Zwang zum Islam konvertierte und dank ihnen eine mächtige Herrschaft und Zivilisation gebildet wurde, die viele Jahrhunderte lang weiter bestand. Indien wurde unter der Herrschaft der Muslime zu einem wichtigen Akteur auf der Weltbühne. Indische Muslime sind ein authentischer Teil Indiens und der bedeutendste Beweis und das bedeutendste Wahrzeichen in dieser Hinsicht ist das Taj Mahal. Doch rassistische Bewegungen versuchen, die Existenz der Muslime in Indien zu ignorieren und die Muslime stehen derzeit vor der Herausforderung, dass sie nicht einmal ohne weiteres an ihre Ausweisdokumente gelangen können. Abgesehen von sozialen und politischen Problemen sind indische Muslime auch mit der Gefahr konfrontiert, dass ihr kulturelles Erbe zerstört wird. In den letzten Jahren hat sich der Angriff auf dieses wertvolle Erbe, das eigentlich das kulturelle Erbe Indiens ist, verschärft. Beispielsweise schloss der Indische Rat für kulturelle Beziehungen, ICCR, eine Regierungsbehörde im Bereich Geschichte, im April 2018 seine Bibliothek, die wertvolle Ressourcen zur islamischen Geschichte und Kultur in Indien enthielt. Außerdem wurde die arabische Zeitschrift Tharavatul Hind geschlossen, die eine Brücke zwischen Indien und der arabischen Welt darstellte. Vor nicht allzu langer Zeit wurde die Azizia-Bibliothek im ostindischen Bundesstaat Bihar bei einem Aufstand in Brand gesteckt und 4500 Bücher in dieser Bibliothek verbrannten. Bücher, die Zeugnis verschiedener Aspekte über die islamische Kultur und Geschichte in diesem Land ablegten. Eine Gruppe von 1000 Menschen, bewaffnet mit Schwertern, Ziegeln und Benzinbomben, zerstörte außerdem die Azizia-Schule und zündete sie an. Bei diesem Vorgehen, das als hinduistisches Fest durchgeführt wurde, kam es zu Gewalttaten, bei denen Fahrzeuge, Häuser und Geschäfte in der Kleinstadt niederbrannten und mehrere Menschen verletzt wurden. Berichten zufolge brach eine Extremistengruppe das Schloss der islamischen Schule auf, warf Benzinbomben in deren Räumlichkeiten und rief dabei: "Tötet sie, verbrennt sie." Bei diesem Angriff wurde die Schulbibliothek, die ein reichhaltiges Archiv islamischen und kulturellen Erbes enthielt, vollständig zerstört. Zu diesen Büchern gehörten Manuskripte aus Ägypten und der Türkei, seltene arabische Texte zu Wissenschaft, Philosophie und Logik, islamische Literatur, Medizin und 250 seltene handgeschriebene Überlieferungen in Urdu und persischer Schrift. Die Tiefe und Vielfalt der Themen dieser Bücher zeugt von der großen Bandbreite der Wissenschaft in der islamischen Welt. Und die reichhaltigen Kalligraphietexte weisen auch auf die visuelle Ästhetik der islamischen Kultur hin. Mohammad Shahabuddin, der Leiter der Bibliothek, sagte: "Wir konnten sie nicht wegwerfen. Wir vergruben 4500 verbrannte Bücher in einer 8 Fuß tiefen Grube hinter dem Bibliotheksgebäude." Die Gewalt gegen Muslime in der Region ist eine weitere Tragödie in der Flut islamfeindlicher Vorfälle, die in Indien immer häufiger auftreten. Aber der Angriff auf die 113 Jahre alte Azizia-Bibliothek und deren Inbrandsetzung sind ein Beweis für den Kulturkrieg gegen Muslime, der durch die Auslöschung des islamischen Erbes Indiens ausgeführt wird. Experten sagen, dass allein während der Unruhen in Gujarat im Jahr 2002 etwa 230 einzigartige islamische Stätten zerstört wurden. Nachdem die Hindus 2020 ein Verfahren für den Bau eines Hindu-Tempels an der Stelle der Babri-Moschee gewonnen hatten, die 1992 von einer hindu-nationalistischen Gruppe zerstört wurde, fordern einige hindu-nationalistische Gruppen die Zerstörung weiterer muslimischer Stätten. Sie wollen das Qutb Minar, einen der höchsten Turmbauten in der islamischen Welt in Delhi, und das Taj Mahal in Agra als hinduistische Orte bezeichnen und sogar ihre Namen ändern. Sie wollen auch die Namen von Städten und Straßen ändern, die die islamische Vergangenheit Indiens widerspiegeln. Darüber hinaus werden Orte von historischer und religiöser Bedeutung wie die Shahi-Moschee aus dem 16. Jahrhundert in Uttar Pradesh abgerissen, um Platz für sogenannte städtische Infrastrukturprojekte zu machen. Dr. Zafarul Islam Khan, ein berühmter Gelehrter und ehemaliger Vorsitzender der Minderheitskommission von Delhi, sagt dazu: Seit 2014, dem Regierungsantritt von Modi, wird bewusst versucht, die Spuren der Muslime in der indischen Geschichte zu verwischen. Nach der Entfernung von Muslimen aus der Geschichte und den kulturellen Bereichen Indiens wird ihre physische Entfernung und Degradierung zu Bürgern zweiter Klasse oder sogar zu Nichtstaatsbürgern leicht möglich sein. Dies ist ein jahrhundertealtes Projekt des Hindutva, hinduistischer Nationalismus, und wenn dieser Trend anhält, werden indische Muslime in ihrem eigenen Land entfremdet. Rana Safavi, eine Historikerin, die jahrzehntelang das islamische Erbe in Indien dokumentiert, glaubt, dass diese Zerstörungen nicht nur für Muslime, sondern für die gesamte Nation eine Tragödie darstellen. Der Angriff auf die Schule in Bihar zeige, dass hinduistische Nationalisten Schulen und Symbole des islamischen Erbes abwerten und ihre historische Rolle beim Aufbau der Nation ignorieren wollen. Sie fügte hinzu, für sie ist die Schule eine religiöse Institution und sie wurde genau deshalb niedergebrannt, weil sie als Symbol der Muslime galt. Autoren wie Zia al-Salam und Muhammad Aslam Parvais haben in dem 2020 veröffentlichten Buch »Schulen im Zeitalter der Islamophobie« ausführlich über die Rolle der Schulen bei der allgemeinen Rationalisierung der Bildung in Indien geschrieben. Rückblickend auf den Angriff auf die Azizia-Bibliothek sagt Rana Safavi: Bei den Büchern, die hier zerstört wurden, handelte es sich nicht nur um religiöse Texte, sondern auch um wertvolle Abhandlungen über Literatur und Kultur. Diese Bücher in Urdu und Farsi sind unser kollektives Erbe, und sie zu verbrennen bedeutet, die Erinnerungen an die Vergangenheit zu zerstören. Auch Dr. Vivek Gupta, Kunsthistoriker an der Universität Cambridge, betont, dass das islamische Erbe in Südasien gefährdet sei. Nicht nur ein Teil davon, sondern auch sogenannte geschützte Objekte, die einen vollständigen Aspekt der Kulturgeschichte Indiens darstellten. Er fährt fort, wenn historische Denkmäler zerstört werden, verlieren wir den Zugang zur Geschichte. Die Babri-Moschee gibt es nicht mehr. Diese Moschee war ein wichtiger Ort, den Forscher nicht mehr erforschen können. Wenn die Regierung oder sogar das Volk das muslimische Erbe ins Visier nimmt, können wir seine Geschichte nicht länger erzählen. Jetzt erinnern die verbrannten Säulen und Wände der Azizia-Bibliothek an die Gewalt hinduistischer Nationalisten. Berichten zufolge werden die Kosten für den Wiederaufbau dieser Bibliothek auf $400.000 geschätzt. Aber die Bücher der Bibliothek, das Archiv, in dessen Regalen möglicherweise jahrhundertelang die Antworten auf viele Fragen der Forscher lagen, ist für immer verloren. Natürlich ist Gewalt gegen Muslime nicht auf diese Fälle beschränkt. Anfang August dieses Jahres wurde die Welt Zeuge des Abrisses von mehr als 300 Häusern und Geschäften in muslimischem Besitz in der Stadt Noah, Indiens einzigem Bezirk mit muslimischer Mehrheit. Außerdem haben rechtsgerichtete Hindu-Gruppen in Haryana Muslime ins Visier genommen, indem sie zum Boykott muslimischer Unternehmen und zur Entlassung muslimischer Mitarbeiter aus hinduistischen Unternehmen aufrufen. Darüber hinaus werden auch schon im Jahr 2020 in Delhi systematisch muslimische Besitztümer angegriffen, als Aktivisten gegen das umstrittene Gesetz zur Änderung der Staatsbürgerschaft CAA protestierten, das den Zugang zur indischen Staatsbürgerschaft nur für nicht-muslimische Einwanderer aus Pakistan, Bangladesch und Afghanistan beschleunigte. Hindus skandierten wütende religiöse Parolen gegen Muslime und die Minderheitskommission von Delhi, DMC, teilte mit, dass die Hindus selektiv muslimische Häuser, Geschäfte und Fahrzeuge sowie Moscheen, Schulen, Schreine und einen Friedhof angegriffen hätten. Im April 2022 marschierten Hindus anlässlich ihres Festes Ram Navami an muslimischen Vierteln und Moscheen vorbei und spielten Musik, die zu Gewalt gegen Muslime aufrief. Auf diese Weise geht die Eliminierung des muslimischen Erbes in Indien offensichtlich weiter, und viele Kapitel über die Geschichte des Islam in diesem Land wurden aus den neuen Lehrbüchern entfernt. In den letzten Jahren ist es sehr deutlich geworden, dass sich das Vorgehen gegen Muslime in Indien der Definition von Völkermord der Vereinten Nationen annähert, insbesondere bei Maßnahmen wie der Zerstörung von Häusern und Geschäften, die absichtlich Bedingungen schaffen, die zur physischen Zerstörung der Existenzgrundlagen von Muslimen führen können. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.